Dein Zuhause wird nie leichter, weil du immer wieder neu anfängst. Dann brauchst du keinen weiteren Ausmistmarathon, sondern einen mentalen Shift. In meiner 30-Tages-Challenge Minimalismus im Kopf lösen wir die Blockaden, die dich am Loslassen hindern. Täglich bekommst du einen kurzen Impuls für nachhaltige Veränderungen und ein echtes minimalistisches neues Leben. Den Link zum Kurs findest du in den Shownotes oder unter frugalesglück/minimalismus-im-kopf.de. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
Ich habe jetzt auch schon gemerkt in den letzten Jahren, dass sich auch so in meinem Handeln, in meinem Alltag sehr viel verändert hat. Also ich konnte zum Beispiel meine Arbeitszeit reduzieren. Ich konnte auch eine Auszeit vom Job nehmen. Also ich bin zum Beispiel den Jakobsweg gegangen.
Hallo und herzlich willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus. Mit mir, Marion Schwelle. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Frugales Glück Podcasts. Und heute ist die Bloggerin Rebecca bei mir zu Gast. Rebecca bloggt seit über 4 Jahren auf freimutig.de über Minimalismus, Finanzen und gute Gewohnheiten. Rebecca kommt gebürtig aus der Nähe von Würzburg und sie lebt seit 11 Jahren mit ihrem Mann in Münster. Wir haben im Podcast darüber gesprochen, wie Minimalismus hilft, finanzielle Freiheit zu erreichen. Und zwar nicht unbedingt nur durch weniger Konsum an sich, sondern auch dadurch, ja, dass man mehr Bewusstsein für echte Bedürfnisse entwickelt. Rebecca erzählt, welche Ausgaben sie gestrichen hat, seitdem sie minimalistisch lebt, was sie heute als überflüssig ansieht und warum finanzielle Rücklagen so wichtig sind. Außerdem reden wir darüber, was eigentlich Wohlstand bedeutet, also jenseits von Geld. Was heißt es wirklich, frei zu sein? Und wie können wir finanzielle Unabhängigkeit im Alltag praktisch umsetzen? Darum und noch um viele andere Fragen geht es in dieser Folge. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dem Gespräch mit Rebecca. Herzlich willkommen, Rebecca, im Frugales Glück Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja, Marion, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
Wir wollten ja heute über finanzielle Unabhängigkeit und Minimalismus sprechen. Und vielleicht magst du als erstes mal erklären, du hast ja einen Artikel dazu auch auf deinem Blog veröffentlicht, freimutig. Ich habe den gelesen, der ist ganz toll. Also verlinke ich auch in den Shownotes zu dieser Folge. Was bedeutet denn eigentlich finanzielle Unabhängigkeit? Das ist ja so ein Schlagwort. Was verstehst du darunter?
Ja, also vielleicht erstmal zur Abgrenzung finde ich es ganz hilfreich, sich zu überlegen, was ist, wenn man finanziell abhängig ist, also dann jetzt zum Beispiel, wenn man Schulden hat, ist man vielleicht abhängig von der Bank oder auch von seinem Arbeitgeber und auch das regelmäßige Einkommen angewiesen. Und da sind eben auch die Handlungsmöglichkeiten, die man so hat, irgendwo eingeschränkt. Man empfindet vielleicht auch mehr Stress oder macht sich Sorgen darüber, wie man Schulden zurückzahlen kann. Und im Gegensatz dazu ist eben finanzielle Unabhängigkeit oder Freiheit, wie man es auch immer definieren möchte, so ein Zustand, wo man freier entscheiden kann, wo man vielleicht ein finanzielles Polster hat, auf das man zugreifen kann in Notsituationen, wo man auch einfach freier in seiner Berufswahl ist, in seinen allgemeinen Entscheidungen über seine eigene Zeit freier entscheiden kann. Gehen wir, glaube ich, später auch noch drauf ein. Das würde ich jetzt erstmal so zum Einstieg so definieren.
Also du hast in dem Artikel auch geschrieben, das hat mich total geschockt, dass fast 40% der Deutschen nicht mal eine finanzielle Rücklage in Höhe von 1.000 Euro haben. Da habe ich echt gedacht, wow, also 1.000 Euro, 40%, das ist ja schon, bedeutet, dass fast die Hälfte fast gar nicht spart im Grunde genommen.
Ja, also muss man sich natürlich auch irgendwie überlegen, also ja, wie das kommt, aber was bedeutet das? Also im Prinzip wirklich, wenn auch mal ein großes Gerät vielleicht im Haushalt kaputt geht, der Kühlschrank oder die Waschmaschine, also das kann einen dann wirklich schon so in die Bredouille bringen, dass man irgendwie gar nicht so genau weiß, wie soll ich das jetzt so aus meinen laufenden Einnahmen eigentlich bezahlen? Und das finde ich auch schockierend, ja.
Und wie hat denn, wie lange bist du schon Minimalistin? Was würdest du sagen?
Also das hat so vor ungefähr 10 Jahren angefangen, als ich eben zu meinem Freund gezogen bin in seine Studentenwohnung. Und da habe ich mich eigentlich so das erste Mal mit Minimalismus beschäftigt, weil wir einfach auf so einer kleinen Fläche mit zwei Haushalten irgendwie zusammengezogen sind und dann ich einfach so eine Lösung für unser Platzproblem gesucht habe. Und irgendwann, ja, bin ich dann auch dahinter gekommen. Also vielleicht liegt es gar nicht nur an unserem Platz, an unserem begrenzten Platz, sondern vielleicht liegt es auch wirklich einfach an den Dingen, die wir haben, also dass wir vielleicht zu viel haben, viele Sachen, die wir gar nicht gebrauchen. Und ja, so bin ich dazu gekommen.
Ja, spannend durch den Zusammenzug. Und wie hat dann, also kannst du mal erzählen, wie Minimalismus deine finanzielle Situation verändert hat?
Ja, also ich finde, Minimalismus hat die schon sehr stark verändert. Also ich habe auch damit angefangen, eben erstmal mir einen Überblick zu verschaffen über meine Finanzen, also was man ja oft gerne verdrängt oder einfach auf die Zukunft schiebt. Und auch einfach zu schauen, was habe ich so, ja, für Verträge, für Sparguthaben. Also einfach sich mal so eine Klarheit zu verschaffen. Zum anderen habe ich dann aber auch durch Minimalismus hier und da Sparpotenziale einfach gefunden. Also ich habe einfach angefangen, bewusster Geld auszugeben, mir genauer zu überlegen, okay, wofür möchte ich mein Geld ausgeben? Und dadurch konnte ich dann auch mehr sparen und auch anfangen zu investieren.
Und kannst du mal ein Beispiel nennen, also für so unnötige Ausgaben, die du vielleicht vorher hattest, die dir gar nicht aufgefallen sind, dass sie unnötig sind und die du dann durch Minimalismus gestrichen hast, sodass du dann dieses Sparpotenzial auf einmal hattest?
Ja, also ich erinnere mich, dass ich früher total oft am Wochenende so als Freizeitbeschäftigung einkaufen gegangen bin und dann einfach so, ja, so den ganzen Samstag durch die Einkaufsstraßen, durch die Einkaufszentren gegangen bin und ja, total viele Klamotten auch gekauft habe. Ja, zum einen, glaube ich, schon aus Langeweile, vielleicht auch, weil man sich irgendwie belohnen wollte für eine anstrengende Woche. Und ja, das war irgendwie ja so ein Mittel einfach, um das auszugleichen. Und das ist also heute gar nicht mehr. Also wenn ich Lust auf einen Bummel habe, okay, dann mache ich das ganz bewusst. Aber wenn ich dann nichts kaufe, ist das auch nicht schlimm. Dann bin ich jetzt auch nicht enttäuscht. Also ich ja, für mich, ja genau, sind dann jetzt einfach andere Sachen wichtiger, die ich in meiner Freizeit machen möchte.
Ja, interessant. Das war bei mir früher auch so. Das war sowieso, glaube ich, für viele, vor allem Mädchen und dann Frauen, irgendwie so eine Standardbeschäftigung am Wochenende oder auch in den Ferien sind wir dann mit dem, wie hieß das, Schülerferienticket in die ganzen großen Städte in Niedersachsen gefahren und haben da die Fußgängerzone und unsicher gemacht und New Yorker und diese Läden, die es da damals irgendwie, die gerade so in waren. Und das war echt so ein Standardding. Und wenn ich jetzt irgendwas Neues wirklich kaufen muss, ich heirate zum Beispiel bald und dann habe ich meinem Verlobten, ich habe so ein Sommerkleid, das ist nicht wirklich schick, aber es ist okay. Und ich habe ihm das gezeigt und meinte, na, das ist vielleicht ein bisschen dunkel, vielleicht könntest du ein neues Kleid kaufen. Also nur für die Standesamtliche. Und dann dachte ich schon, okay, jetzt muss ich, wann mache ich denn das jetzt? Also ich habe dann schon gar keine Lust dazu, das zu machen, während das früher, ja, okay, Samstagnachmittag, klar. Das mache ich halt so. Also das ist schon interessant, wie sich das ändert und wie viel Geld man da spart. Also alleine, selbst wenn man früher nichts gekauft hat, dieser Kaffee zum Mitnehmen oder okay, als Teenager waren wir dann irgendwie Pommes essen oder so. Schon alleine dadurch spart man ja viel Geld, indem man das weglässt.
Ja, also erstmal ja, Glückwunsch zur
Danke.
Verlobung. Und ja, aber was mir auch gerade noch eingefallen ist, also was ja, es liegt, glaube ich, auch daran, dass ich einfach auch weniger Werbung konsumiere, also dass ich auch weniger jetzt auch ja so Lust gemacht bekomme, sozusagen auf die neuesten Trendprodukte. Also oft weiß ich gar nicht, was ist jetzt gerade in der Werbung, was ist jetzt gerade angesagt. Ich kriege das dann mit bei Kollegen oder bei Freunden, dass die irgendwie alle auf einmal von irgendeinem neuen Produkt reden, das ja ich irgendwie noch nie gehört habe, was man jetzt aber offensichtlich unbedingt braucht. Das ist mir auch aufgefallen. Also dadurch, ja, wird man auch weniger verleitet, Geld auszugeben.
Also würdest du sagen, dass eigentlich einer der ersten oder wichtigsten Schritte ist, um auch weniger Geld auszugeben, dass man so diesen Werbereiz ausschaltet oder soweit es geht reduziert?
Ja, das kann man wirklich machen und also man verpasst da wirklich auch nichts und das geht ja auch ganz einfach. Also man kann Newsletter abbestellen, die nur Werbung enthalten, ne? Oder man kann ja Adblocker einstellen am Computer. Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, einfach auch so ja das Hereinströmen der Werbung wirklich im Alltag zu begrenzen.
Und du bist ja auch, das hatten wir jetzt eigentlich gar nicht abgesprochen, darüber zu reden, aber das fällt mir gerade ein, du bist ja auch als Bloggerin nicht auf Instagram unterwegs, ne? Das stimmt.
Ja, ich war da mal und dann habe ich mich aber auch bewusst wieder dagegen entschieden. Ja.
Ja, und Instagram ist ja auch so ein großer Faktor. Nicht nur die direkte Werbung, die da zwischendurch eingeblendet wird, wo auf einmal mysteriöserweise Sachen auftauchen, über die man irgendwie mit jemandem vorher geredet hat und plötzlich werden die als Werbung angezeigt oder so, sondern auch so indirekte Werbung. Irgendwelche Leute zeigen irgendwelche Produkte und so weiter. Also da schaltet man ja auch eine riesige Quelle von Werbung aus, indem man nicht auf Instagram aktiv ist.
Ja, oder zum Beispiel auch ja bei YouTube oder ja bei allen sozialen Medien im Prinzip.
Und du schreibst in dem Artikel, ohne finanzielle Rücklage bleibt man immer unfrei. Das finde ich einen guten Satz. Was würdest du denn sagen, also gerade wenn es jetzt um Schulden geht, wie kann Minimalismus dabei helfen, auch Schulden abzubauen? Weil Schulden halten ja einen besonders stark in diesem Hamsterrad von, ja, man muss Geld verdienen, man ist eben gebunden an seinen Job, an den Arbeitgeber, an die Bank. Also wie kann Minimalismus einem da raushelfen?
Ja, also zum einen glaube ich, ist es dann eben auch erstmal so das Verständnis dafür, also dass man aus dieser Abhängigkeit idealerweise einen Weg rausfinden sollte. Und dann gibt einem Minimalismus aber auch so ja Methoden an die Hand, also mit denen man vielleicht bei anderen Ausgaben dann mehr sparen kann, dass man also wirklich auch beim Zurückzahlen seiner Schulden einfach vorankommt, vielleicht auch schneller vorankommt, wenn man bewusster konsumiert. Und ja, dass man einfach auch versteht, dass dieser kurzfristige Konsum, wofür man vielleicht Schulden gemacht hat, also manche finanzieren sich dadurch ja ein Auto oder eine Reise, dass das ja oft so ja von kurzer Dauer auch ist. Also man gewöhnt sich dann daran oder eine Reise ist dann eben auch irgendwann vorbei, aber die Schulden, die bleiben dann noch Monate oder Jahre. Und wenn man das abwägt, dann würde ich mich jetzt persönlich also immer so für diese finanzielle Freiheit entscheiden und ja, vielleicht versuchen dann bei jetzt in dem Beispiel Auto oder Reise das vorzufinanzieren, ne, aus dem Geld, das ich eben habe, das ich gespart habe.
Ja, und also mittlerweile kann man ja, selbst wenn man Waschmaschinen kauft oder was kauft man noch so, Handys natürlich, alles Mögliche, kann man irgendwie 20 € im Monat das abbezahlen. Das ist ja super verlockend. Wenn jemand dann nicht so drüber nachdenkt, dann ist man da ständig in so einer Falle drin und hat mehrere Kredite und dann kann man vielleicht gerade nicht mehr arbeiten, kriegt weniger Geld und dann hat man echt ein Problem. Also ich denke auch, dass Schulden sind wirklich auf jeden Fall zu vermeiden. Aber was ich auch ganz tückisch finde, ist diese Hauskaufgeschichte. Wohnst du noch in Münster?
Ja.
Ja, da ist es ja auch so ein Gebiet, wo viele Menschen Häuser kaufen dann irgendwann. Und weil ich komme aus dem Emsland, also wenn man da kein Haus kauft, so dann hat man es irgendwie nicht geschafft, wenn man da in einer Mietwohnung wohnt. Und aber natürlich legen die Menschen das Geld nicht bar auf den Tisch für das Haus, sondern die nehmen Kredite auf. Und dann tritt ja genau das ein, was du am Anfang sagtest. Also dann ist man finanziell abhängig und zwar nicht nur für die, keine Ahnung, für die nächsten 2 Jahre, weil man seinen Superurlaub da abbezahlt, sondern für die nächsten 20 Jahre, ja, um in diesem Haus dann irgendwann kostenlos zu wohnen. Und ja, da muss man eben Vollzeit arbeiten. Wenn man Kinder hat, dann müssen die Kinder die ganze Zeit in die Betreuung, weil beide Eltern Vollzeit arbeiten müssen. Und ich finde das, Also so ha Häuser und Immobilien bringen einen besonders stark in diese Spirale aus. Ich muss arbeiten, ich kann irgendwie nicht, ich muss dieses Geld reinbekommen, um dann diese Schulden abzubezahlen.
Ja, also natürlich gibt es Situationen, wo Schulden auch sinnvoll sein können. Also wenn man irgendwie auch unternehmerisch tätig ist und ich möchte jetzt auch den Hauskredit, also möchte jetzt auch gar nicht grundsätzlich in Abrede stellen, aber man muss sich schon bewusst sein, dass es in der Regel auch ein Klumpenrisiko ist, wenn man wirklich so, ja, einen sehr großen Teil ja, seines Geldes einfach bindet. Ich komme auch aus einer ländlichen Gegend, aus Unterfranken, da ist es auch so, dass ja ein Eigenheim ja eigentlich so das Standardziel ist für jeden. Und das ist aber auch was sich, glaube ich, auch bei mir verändert hat durch Minimalismus. Also, dass ich auch sehe, dass es Situationen gibt, wo eine Mietwohnung auch wirklich sinnvoll sein kann, wo man eben überschaubare Kosten hat, wo man aber auch flexibler ist. Das sind so Punkte, da hilft einem Minimalismus einfach so ein bisschen klarer drauf zu schauen.
Und was würdest du denn sagen, was bedeutet Wohlstand für dich?
Ja, also Geld und finanzielle Unabhängigkeit gehört für mich schon zu Wohlstand dazu. Es ist aber nicht alles. Also Geld allein macht eben nicht glücklich, sondern für mich hat Wohlstand viel mehr Facetten. Also es geht auch darum, Zeit zu haben für die Dinge, die einem wichtig sind, die einem Freude bereiten. Also das ist auch für jeden ein bisschen anders. Für den einen ist es Zeit für die Familie oder für Freunde, für soziale Kontakte, für den anderen vielleicht auch ja Zeit für Hobbys, Zeit in der Natur oder einfach einem Job nachzugehen, der einem total erfüllt oder eine Auszeit vom Job zu nehmen. Das sind für mich alles so Punkte, die man unter Wohlstand fassen könnte.
Und fällt dir etwas ein, das du durch Minimalismus gewonnen hast, das wertvoller ist als einfach nur Geld?
Ja, also einfach auch, dass ich mich selbst besser kennengelernt habe, also was also meine Werte sind, aber auch meine Ziele und Träume im Leben, was mir einfach wichtig ist. Dadurch, dass man sich beim Minimalismus auch sehr viele Fragen stellt, wofür man eben ja zum Beispiel sein Geld ausgeben möchte, wen man unterstützen möchte, wen nicht. Da ist jetzt einfach so eine viel größere Klarheit eingetreten. Aber ich habe jetzt auch schon gemerkt in den letzten Jahren, dass sich auch so in meinem Handeln, in meinem Alltag sehr viel verändert hat. Also ich konnte zum Beispiel meine Arbeitszeit reduzieren. Ich konnte auch eine Auszeit vom Job nehmen. Also ich bin zum Beispiel den Jakobsweg gegangen. Ich habe meinen Blog aufgebaut. Ich habe wieder angefangen zu reiten. Also das sind so ganz viele Beispiele, wo man wirklich auch so im Alltag so eine Veränderung sieht. Aktuell arbeite ich an einem Buch. Das sind für mich auch alles Formen der Freiheit, die eben auch durch finanzielle Freiheit möglich gemacht werden.
Ja, ich finde auch bei Minimalismus kommt mir das immer so vor, als würde man durch diesen ganzen Ballast, der in verschiedenen Schichten um einen so rum ist, einfach weil wir in dieser Art von Gesellschaft leben, haben ja die meisten Menschen einfach zu viele Sachen. Das ist einfach so, zu viele Verpflichtungen, zu viel von allem eigentlich. Und wenn man diese Schichten dann so abschält, dann kommt eigentlich das zum Vorschein. Also erstmal kommt vielleicht eine Leere auch zum Vorschein. Viele Menschen decken ja auch so eine innere Leere zu durch Dinge oder durch beschäftigt sein zum Beispiel. Und wenn das dann erstmal weg ist, dann merkt man auf einmal, oh, wer bin ich denn eigentlich? Was mag ich denn eigentlich gerne? Womit will ich meine Zeit verbringen? Und dann hat man auf einmal die Freiheit und den Raum, wirklich Dinge umzusetzen. Also ein Buch schreiben, wie cool ist das? Ich weiß gar nicht, da gibt es bestimmt auch Statistiken, wie viele Menschen davon träumen, ein Buch zu schreiben, aber ja, mehr als einfach nur eine Idee. Das bleibt dann einfach immer nur eine Idee und viele Menschen setzen es einfach nicht um, weil sie ja so ein bisschen gefangen sind in diesem ganzen Ballast, der so um sie herum ist.
Ja, was ja im Prinzip auch total traurig ist, wenn
Ja.
man sich das überlegt, ne? Und aber ja, also genau, wie du sagst, durch Minimalismus erhält man eben auch so diese positive Freiheit, ne? Also da wirklich Raum zu schaffen, Zeit zu schaffen, Ressourcen freizuschaufeln, um solche Dinge umzusetzen.
Und was würdest du jetzt, wenn jetzt jemand denkt, okay, ich möchte auch finanziell unabhängiger werden, ich habe genug. Was könnte die Person als erstes machen? Was sind so die ersten Schritte?
Ja, ich würde zuallererst empfehlen, sich wirklich so wie ich auch einen Überblick zu verschaffen, wirklich schwarz auf weiß, was sind meine Einnahmen jeden Monat, was sind die Ausgaben. Da kann man ein Haushaltsbuch führen, ganz klassisch mit Stift und Papier oder eine Excel-Datei führen. Es gibt auch Apps, sich einfach anzuschauen, okay, wo stehe ich, ne? Was habe ich für Guthaben, was habe ich für Verträge, irgendwo noch einen Bausparvertrag. Also erstmal zu schauen, wie sieht es einfach gerade aus? Bin ich finanziell irgendwo abhängig oder ja, kann ich mich da auf einen guten Weg machen? Und wenn man das gemacht hat, würde ich empfehlen, dass man sich mal seine Ausgaben näher anschaut und überlegt, also was brauche ich wirklich? Was bietet mir wirklich einen Mehrwert? Oder was kann ich mir vielleicht in Zukunft sparen? Also ich denke zum Beispiel daran, früher sind wir sehr oft auswärts essen gegangen oder haben beim Lieferdienst bestellt. Und also das ist auch schön, wenn man das ab und zu mal macht, aber das sollte keine Regelmäßigkeit haben. Also braucht man, finde ich, zum Beispiel nicht mehrmals die Woche. Und also dieses Geld kann man sich wirklich, finde ich, sparen. Wenn man selber kocht, ist auch oft gesünder. Und ja, sich dann eher mit sowas belohnen, wenn man vielleicht auch ja was anderes irgendwie umgesetzt hat, was man sich vorgenommen hat. Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, einfach zu sparen. Ich denke auch auf deinem Blog, auf meinem Blog gibt es da noch ganz viele Spartipps, die wir weitergeben können. Können wir vielleicht auch noch mal verlinken. Und wenn man dann so Sparpotenziale wirklich gefunden hat, dann sollte man in meinen Augen auch regelmäßig sparen. Also am besten Dauerauftrag einrichten, jeden Monat einen Teil zurücklegen, bis man erstmal so ein Finanzpolster, so ein Notgroschen angespart hat, dass man also auch so ein paar Monate seine Finanzen, seine Ausgaben decken kann. Und irgendwann später kann man dann auch ans Investieren denken. Aber das wären immer so die ersten Schritte, glaube ich, die jeder, also jetzt sofort umsetzen kann.
Und du persönlich, oder also arbeitest du damit oder würdest du das empfehlen, dass man so eine Budgetierung macht, also zum Beispiel für verschiedene Kategorien, zum Beispiel Lebensmittel, dass du siehst, okay, ich gebe so und so viel aus, aber eigentlich will ich so und so viel ausgeben, dass du dir dann so Ziele setzt und versuchst, die zu erreichen und das auch kontrollierst?
Also ich führe tatsächlich auch ein Haushaltsbuch. Das ist jetzt nicht so, dass ich mir Budgets für bestimmte Kategorien festsetze. Also ich schaue mir dann halt so die Gesamtausgaben an, versuche da einen Überblick zu behalten. Aber ich glaube, also wenn man wenig finanziellen Spielraum hat, dann finde ich Budgets schon sinnvoll. Also wenn man wirklich ja, wirklich nicht viel Spielraum hat, dann ist es, glaube ich, sehr hilfreich.
Weil dann weiß man auch genau, okay, ich wollte jetzt nur, sagen wir, 250 € für Lebensmittel ausgeben. Und wenn man dann in der Hälfte des Monats merkt, okay, ich habe schon 150 ausgegeben, dann wird man vielleicht auch kreativer und macht mehr mit den Dingen, die man eh noch zu Hause hat und so weiter.
Ja, und also wenn man wirklich auch so ja finanziell knapp bei Kasse ist, also würde ich auch immer empfehlen, auf jeden Fall bar zu bezahlen. Man sieht einfach im Portemonnaie, wie viel Geld habe ich noch. Es Geld, also man sieht es einfach beim Ausgeben, und wenn man mit Karte bezahlt, verliert man eben schnell den Überblick und gibt mehr aus, als man eigentlich ausgeben möchte.
Das ist ein super interessanter Punkt. Ich habe auf deiner Seite auch gesehen, du hast auch einen Beitrag darüber, warum man öfter mal bar bezahlen sollte. Das finde ich total interessant. Gehst du denn persönlich so vor, dass du dir für den Monat einen bestimmten Betrag abhebst und dann immer bar bezahlst?
Also ich versuche wirklich immer bar zu bezahlen.
Wow.
Und also ja, leider gibt es Läden, da kann man nicht bar bezahlen. Wobei ein Laden, der hat mittlerweile hat er wieder Barzahlung eingeführt, habe ich mich auch gefreut. Aber nee, also wie gesagt, ich habe nicht so ein Budget, aber ich ja, heb mir regelmäßig Geld ab, sodass ich dann irgendwie bar bezahlen kann. Ja.
Ja, das ist ja absurd, dass man teilweise gar nicht
Ja.
mehr bar bezahlen kann.
Ja.
Was ist denn aus dem Artikel, was ist denn so der Hauptvorteil daran, bar zu bezahlen? Was würdest du sagen?
Also es hat für mich ganz viele Vorteile. Also die Übersicht zu behalten ist ein Vorteil. Also ich finde es auch wichtig, das ist jetzt nochmal so ein anderer Punkt von Freiheit und Unabhängigkeit. Also dass auch jetzt zum Beispiel keine Daten gesammelt werden, dass jetzt meine persönlichen Daten da nicht ausgelesen werden. Ich finde, das ist wichtig.
Ja, das
Also
ist schon ein super wichtiger Punkt. Ich wollte neulich so eine App kaufen und das ging irgendwie nicht über normal Lastschriftverfahren und dann musste man Apple Pay irgendwie installieren und mein Computer hatte alle Sicherheitsmaßnahmen aktiviert, sodass ich es nicht konnte. Und es war so kompliziert, das zu aktivieren, wie viele Schritte ich da durchlaufen musste, um das letzten Endes zu aktivieren, hat dann eigentlich doch nicht geklappt, aber da dachte ich auch, naja, ich habe das zu Recht, habe ich das nicht installiert und auch kein Google Pay und diese ganzen Sachen. Das ist ja noch eine Stufe höher eigentlich, als einfach mit Karte zu bezahlen. Und die meisten Leute, also viele Leute haben das hier in Belgien zumindest. Ich sehe das oft, die gehen mit ihrem Handy, ticken das einfach da dran und haben auch noch nicht mal mehr eine EC-Karte. Also ich habe den Eindruck, viele Menschen machen sich darüber gar keine Gedanken. Und dann ist so wieder mit Bargeld zu bezahlen fast schon revolutionär, finde ich.
ja, also ich finde halt es wichtig, dass man die Wahl hat und nicht, dass das vorgeschrieben wird. Also jetzt gehen wir auch in so einen politischen Bereich. Ich finde es wichtig, dass man anonym auch einkaufen kann. Jetzt nicht, weil ich irgendwie etwas Verdächtiges kaufe, sondern das ist so das Menschenverständnis, dass ich ja also auch nicht irgendwie verdächtig sein muss. Und jetzt zum Beispiel die Bestrebungen für einen digitalen Euro, die sehe ich auch sehr kritisch. Also ich finde, die Menschen sollten einfach die Wahl haben. Ja, sie können digital bezahlen, aber ich finde, wir sollten auch das Bargeld haben.
Ja, das finde ich auch. Wahlfreiheit ist ganz wichtig. Nochmal zurück zu der finanziellen Unabhängigkeit. Also in dem Artikel schreibst du 6 Monate, also bevor man anfängt zu investieren, erstmal für 6 Monate seine monatlichen, also 6 Monate lang die monatlichen Ausgaben sozusagen als Erspartes haben. Da werden jetzt die Menschen rechnen und denken, okay, wenn ich 2.000 € im Monat ausgebe, dann sind es ja schon 12.000 Euro. Das ist ja schon eine ganze Menge Geld. Und angesichts dieser Tatsache, dass ja 40% nicht mal 1.000 € haben, dürfte das also schon relativ herausfordernd sein für die meisten.
Ja, also man kann natürlich streiten, soll das jetzt 3 Monate sein, 6 Monate oder ja, weiß ich nicht, eine andere Zahl. Ich finde, es ist wichtig, eine Orientierung zu haben. Vielleicht, ja, die 2000, die man jetzt momentan vielleicht ausgibt, das ist jetzt vielleicht auch nicht das, was man ausgeben muss im Notfall. Vielleicht kommt man dann im Zweifel auch mit weniger aus. Aber es geht schon darum, so viel Geld zu haben, also dass man zum Beispiel im Zweifel auf seinen Job verzichten könnte und auch genug Zeit hat, um sich was Neues aufzubauen, einen neuen Job zu finden, was anderes zu machen. Die einen fühlen sich dann vielleicht auch sicherer, wenn sie 6 Monate ihre Ausgaben decken können. Manche, ja, fühlen sich dann auch schon sicher, wenn sie vielleicht nur 3 Monate überbrücken können. Also das ist vielleicht auch noch mal so eine individuelle Frage. Ja, 6 Monate würde ich jetzt einfach mal so zur Orientierung nehmen wollen.
Ja, spannend. Okay, vielen Dank, Rebecca. Das waren super Tipps und tolle Einsichten. Vielen Dank dafür. Wenn jetzt jemand mehr von dir lesen möchte, wo kann er dich denn dann finden?
Ja, auf meinem Blog www.frei-mutig.de, da gibt es regelmäßig Artikel zum Thema Minimalismus und Finanzen. Und ich gebe auch einen Newsletter raus. Da kann man sich natürlich auch gerne eintragen. Ist auch keine Werbung enthalten.
Sehr gut, sehr gut. Verlinke ich alles in den Shownotes und auch noch ein paar Artikel von dir, auch über ja, Spartipps. Du hast ja auch viele, viele Artikel drüber geschrieben. Du produzierst auch so viele Beiträge. Ich kenne keinen anderen Blog, wo es immer so viele neue Beiträge gibt. Und du liest auch so viele Bücher und teilst dann deine Erkenntnisse daraus. Das finde ich auch total toll. Also Riesenempfehlung. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und im Podcast zu Gast warst.
Ja, sehr gerne. Komm auch gerne wieder.
Ja, sehr schön. Tschüss, mach's gut.
Mach's gut, Marion. Alles Gute.
Tschüss. Ja, das war das Gespräch mit Rebecca von Freimutig. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast viele Inspirationen mitnehmen können für ja, finanzielle Unabhängigkeit, wie du dein Leben leichter gestaltest, indem du weniger Geld ausgibst und einfach weniger Dinge brauchst. Und wenn du da noch tiefer einsteigen möchtest in dieses Thema, dann empfehle ich dir meine E-Books Minimalismus mit Kindern und das Minimalismus-Handbuch. Beide Links zu den Büchern findest du in den Shownotes oder wie du im Intro gehört hast, meinen neuen Kurs, eine Challenge über 30 Tage Minimalismus im Kopf, wo du lernst, ja, wie du wirklich loslassen kannst, sodass du nicht immer wieder neu ausmisten musst, sondern dich wirklich einmal umprogrammierst und ja, einfach nicht mehr so viele Dinge ansammelst und nicht ständig ausmisten musst, sondern wirklich ein für alle Mal diesen minimalistischen, leichten, freien Lebensstil etablieren kannst. Also auch da findest du den Link in den Shownotes und auch alle Shownotes zu Rebecca findest du dann natürlich auch in dem Beitrag zu dieser Folge auf frugales Glück. Dann danke ich dir ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal, deine Marion.